Der Predigtext, der uns heute auch geben wird, ist im Jesaja-Buch zu finden, im 6. Kapitel. Auch ein bisschen eine längere Lesung, nicht ganz so lang wie die erste. Es ist Kapitel 6, Vers 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Ussia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie das Angesicht, mit 2 bedeckten sie die Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Und ich hörte eine Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Wer wird unser Bote sein? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfindlich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, Herr, wie lange? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieser wiederum zur Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinthe und die Eiche beim Fällen doch einen Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Der Vater im Himmel gewährt am Prophet einen Blick in seine Heiligkeit. Und die Vorstellung ist die, er sieht den Thron im Himmel. Er sieht Gottes Herrlichkeit. Und Gott ist so gross, dass der Saum vom Kleid den ganzen Tempel füllt. Also wer wäre jetzt da? Da würde man jetzt nur den Saum sehen von Gottes Kleid. So gross hat sich die Jesaja Gott vorstellen. So gross ist die Person und so gross ist seine Herrlichkeit, dass der Saum so einen Raum mag füllen. Für uns unvorstellbar. Und er ist überwältigt. Er ist überwältigt. Und er merkt, da ist Heiligkeit. Heiligkeit heisst ausgesondert. Heilig heisst, da ist keine Sünde, da ist keine Lug, da ist kein Betrug, da ist kein Hinterlicht, da ist nichts Schlechtes, nichts Negatives. Und der Jesaja merkt, ich bin sündig. Ich wohne unter einem Volk, das sündig ist. Und auch der Paulus muss sagen, schau, eigentlich das Gute, was ich will tun, das gelingt mir nicht. Aber das Böse, was ich eigentlich verabscheue und gar nicht will tun, ist passiert, bevor ich mich gewehrt habe. Und Gott so ist besser. Sind wir besser als Jesaja? Sind wir besser als der Paulus? Und darum bekennt er. Und das ist eine ganz grosse Qualität. Wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, dann wird uns auch auf der Stelle vergeben. Wenn wir die Sünden bekennen, dann wird uns vergeben. Der verlorene Sohn kommt heim und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Und was hat der Vater gesagt? Ja, Bürschli, 3 Jahre schauen wir jetzt einmal, wenn du dich recht aufführst. Nein, nicht. Aufgrund von seinem Sündenbekenntnis sagt er, schnell, holet das schönste Gewand, legt die Schuhe an seine Füße, gebt ihm den Ring als Zeichen, dass er mein Sohn ist, und dann holt das gemästete Kalb und dann wird gefeiert. Denn da, mein Sohn, ist da gewesen und jetzt ist er lebendig. Wenn wir unsere Sünden bekennen vor Gott, dann werden wir lebendig. Gott vergibt, wie sagen Prediger auch, Klapp, gerade sofort, unmittelbar. Da braucht man nicht, noch weiss ich, was für ein Prozedere. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, man muss dann noch Buß tun, auf den Knie rumrutschen und Geld geben und weiss ich nicht was. Alles fauler Zauber. Er sagt, bekennet eure Sünde, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt euch Sünde und reinigt euch von aller Ungerechtigkeit. So ist das Wort Gottes. Und alles andere stimmt nicht. Und jetzt, weil der Jesaja das bekennt, tut der Engel seine Lippen berühren mit einer Kohle, mit einer feurigen Kohle. Er holt die mit der Zange vom Räucheropferaltar, dann nimmt er sie in die Hand und tut am Jesaja seine Lippen reinigen. Ganzes wunderbares Bild, wo uns hier gezeigt wird. Aber dann hat Gott auch einen Auftrag. Der Jesaja kommt einen Job über. Gang red zu dem Volk. Und der Jesaja sagt, hier bin ich. Auf Hebräisch heißt das Hineni. Ich liebe das Wort so, Hineni. Da bin ich. Und es ist doch schön, wenn wir von Gott kommen können und sagen, da bin ich. Und dann sagt Gott, was zu ist. Und Gott sagt ihm, es wird ein schlimmes und hartes Gericht kommen. Weil das Volk will nicht umkehren. Sie lieben die Finsternis mehr als Licht. Und ihr habt in der Lesung gehört vom Nikodemus. Er war ja Gelehrter in Israel. Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Der Nikodemus hat keine Ahnung gehabt und hat zu der Elite gehört vom Volk. Und er sagt, wie kann es passieren? Und der Jesaja wird zu dem Volk gesendet und er muss ihnen sagen, Gott sagt, sie sollen hören, aber nicht verstehen, sie sollen sehen und nicht erkennen. Ein ganz schlimmes Gericht hat Gott vorgesehen, weil sie das Land verunreinigt. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt in das verheißene Land, wo auch heute noch das verheißene Land ist. Und er hat gesagt, wenn ihr recht habt, dann könnt ihr hier wohnen. Wenn ihr nicht recht habt, dann gehe ich raus. Und wir wissen, 1948 ist es wieder zurückgekommen, das Volk, respektive schon ab 1880. Sie haben Boden gekauft von den Arabern. Eine grosse Dürre hat da gehört, geherrscht. Es war einöde gewesen. Die Araber haben ihnen das für einen dreifachen Preis, haben sie ihnen das Land verkauft. Die Juden haben das Land gekauft. Haben es einfach urbar machen. Und ganz interessant, schaffen die einen Leute, fällt nichts her. Kommen aber die Juden, wo Gott gesagt hat, das ist euch, das ist für euch reserviert. Und euer Recht, dann fängt es an von grünen und blühen. Ganz ein interessanter Aspekt. Das dürfen wir auch nicht vergessen in der ganzen Wirrein, wo jetzt auch sie um das Land Israel. Wenn die Juden dort kommen, dann blüht es und grünt es und tut recht. Aber wenn sie nicht recht tun, Gott geht sie gerade klappt wieder raus. Da sagt eben Gott schon, so wie Terebinte und Eiche, wenn man sie fällt, bleibt ja noch der Wurzelstock im Boden. Früher hatten wir nicht so Bäcker gehabt, wo man schnell noch die Wurzeln ausrissen mit einem grossen Löffel. Das hat es dann dazu mal noch nicht gegeben. Viele Völker sind aufgestanden, grosse Völker, wenn man an die Ägypter denkt oder Babylonier, an die Assyrer, das sind riesen Völker gewesen und die sind verschwunden. Von denen hört man nichts mehr, sieht man nichts mehr. hat ganz wenig Nachfolger, Nachkommen, die man kann lokalisieren kann. Aber das Volk von Gott, also Kinder von Abraham, Isaac und Jakob, die sind bis heute ein Volk geblieben. Sie sind zerstreut worden über die ganze Welt, aber ihre Identität und das Wort Gottes, das haben sie nicht verloren, obwohl Gott sie rausgeholt hat vom guten Land. Und jetzt kommen sie wieder zurück und Gott gibt ihnen das Land, aber nur so lange, als sie recht haben. Wir haben in der Lesung auch noch gehört, dass Jesus das Lamm ist, dass er sein Leben gegeben hat. Ich heilige mich für sie, sagt Jesus. Das Lamm Gottes hat sich geheiligt für uns. Er hat den Sündentod auf sich genommen. Aber er sagt dann auch, wir müssen neugeboren werden aus Wasser und Geist. Und das wird dann eben das Trinitatis. Der Vater sitzt im Himmel, er hat das alles geschaffen. Jesus ist der Erlöser, er ist das Lamm Gottes. Und dann aus dem Geist raus. Und das sind zwei Komponenten, aus Geist und aus Wasser. Das Wasser kennen wir von der Taufe. In der Taufe bekennen wir, dass wir ein neues Leben bekommen. Aber der Geist, mit dem, das können wir am wenigsten fassen. Eben, es ist der Ruach, es ist der Wind, es ist Kraft, es ist Potenz von Gott, wo einfach da ist und uns mitnimmt, wo unser Rückenwind ist. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, Gott ist eins. Er offenbart sich als Vater, als Schöpfer. Er offenbart sich als Sohn und er offenbart sich als Geist. Und der Geist ist der, der uns prägen tut. Wenn wir das Wort lesen, dann ist wichtig, dass der Heilige Geist auf uns kommt. Das ist wichtig, wenn man das Wort Gottes liest. Geist Gottes, komm, öffne mir die Augen. Am Jesaja ist gesagt, sie sollen zugeklebt werden, die Augen, dass sie sehen und doch nicht wahrnehmen. Und die Ohren sollen auch verstopft werden, dass sie hören und nicht verstehen. Das ist der Effekt. Und darum müssen wir den Geist, oder wir dürfen, wir müssen den Heiligen Geist anflehen, dass er kommt und uns die Ohren öffnet, die Augen öffnet und vor allen Dingen auch das Herz. Jesus ist gekreuzigt worden an Pessach. Das nennen wir Ostern. Und das heisst in der Bibel, von diesem Tag an zählen 50. 50 Tage, das ist eine Art auch Advent. Im Advent können wir zählen bis 24 und da ist gesagt, zählen bis 50. Und dann, haben wir dann gemacht, zusammen mit dem Tag, wo Jesus gekreuzigt worden ist, hat man auch Gerstenernte gefeiert. Das sind ja drei Erntedankfeste im jüdischen Kalender. Am Anfang des Jahres, eben im März, wenn wir Ostern feiern oder April, dann ist Gerstenernte. Und von dann an soll man 50 Tage zählen und dann kommt Weizenernte. Und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht im Boden fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und genau das sehen wir hier. 50 Tage werden gezählt wie Advent. Und dann kommt der 50. Tag, das heisst auf Griechisch Pentakoste. Aus dem hat sich dann Pfingsten ergeben, wo wir heute kennen. Das ist der 50. Tag nach der Kreuzigung von Jesus. Dann sind 120 Leute oben in einem Saal und plötzlich entsteht der Wind. Und dann erscheint ein Feuer. Und das Feuer zerteilt sich und jeder hat so wie eine Feuerflamme auf dem Kopf, eine feurige Zunge oder eine feurige Kerze oder wie man das immer will sagen. Es entsteht ein Wind, der Ruach. Und die Leute laufen zusammen, sie haben noch nie so etwas gehört. Es ist ein Wind, nicht da wie heute, wo die Bäume umknickt, sondern wo Leben gibt. Und die 120 verscheuchten Jünger, die die Türen beschlossen haben aus Angst, die werden plötzlich mutig. Der Petrus steht vor, er war ja ein Fischer. Kein Theologe. Er war kein Nikodemus, kein Oberer, ein Fischer. Und er steht vor und das Wort Gottes, wo er sagt, dass Gott den Leuten ins Herz. Und aus den 120 sind plötzlich 3000 geworden, die gesagt haben, das wollen wir auch, wir wollen Kraft vom Heiligen Geist erleben, wir wollen Sünde bekennen und wir wollen neues Leben. Und das passiert dann gerade am Pfingsten. Und das ist auch der Effekt, wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann wären die Jünger 120 geblieben. Aber weil er gestorben ist, sind nach 50 Tagen schon 3000. Und nachher kommen noch mal 5000 dazu. Und innerhalb von 300 Jahren hat sich die christliche Gemeinde von Jerusalem bis nach Ägypten und bis nach Europa ausgedehnt. Innerhalb von 300 Jahren ist der ganze europäische Raum, also ganz Mittelmeerraum, so ist es besser gesagt, der Mittelmeerraum ist von Gemeinden übersät gewesen. In der Türkei hat es am meisten gehabt, Ephesus, das ist heute alles islamisch, sie heiss verloren. Und so müssen wir für uns auch denken, wir müssen Sorge zum Evangelium. Wir sehen, die Kirchen sind nicht mehr voll. Europa ist auf dem absteigenden Ast. Ob wir nicht auch dann bald mehr Muslime haben, als wir noch Christen sind. Aber ich will hier nicht schwarz malen, sondern das Evangelium hat immer noch Kraft. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt immer wieder Momente, wo Menschen zum Glauben kommen und sagen, ich will meine Sünden bekennen, ich will Kraft vom Heiligen Geist erleben. Und ja, das passiert immer wieder. Und eben der Geist, das ist der, der da ist. Wenn wir den Psalm 23 beten, zum Beispiel gerade bei Todesfällen, macht man das auch gern. Und gehe ich durchs finstere Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Du bist da. Und dass du bist da, wir sehen Gott nicht. Aber er ist präsent durch den Geist. Und dann spüren wir, und dann spürt auch die Ruhrfamilie, jawohl, er ist da. Er tröstet uns. Er gibt uns die Kraft, den letzten Weg zu gehen und Abschied zu nehmen. Es kommt eine Kraft in uns, wo wir gar nicht gewusst haben, dass sie da ist. Aber gerade in diesem Moment, dem passiert es. Er ist da. Und das ist Kraft vom Heiligen Geist. Er ist nicht sichtbar, aber er ist erlebbar und er ist spürbar. Unbegrifflich, also wir können nicht greifen, wir können nicht antasten, auch schwer erklären, aber er ist da. Und das wünsche ich uns allen, wenn wir in der kommenden Zeit eine schwere Situation haben, dann möchte ich sagen, ich habe Psalm 23 gebeten und wenn ich durchs dunkle Tal gehe von der Todesschatten, ich fürchte mich nicht, du bist da. Amen.